Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz begrüßt Sie zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Guten Tag. Ein Bilderbuch über Ängste haben wir im Programm »Was zählt, bist du« von Magda Hassan und Raffaela Schöbitz. Außerdem 5 Kinderbücher, die um das Thema Wasser kreisen, ein für uns selbstverständliches Gut, das in vielen anderen Weltregionen aber nicht einfach so sauber und regelmäßig aus dem Hahn kommt. Zuerst aber müssen wir an eine wichtige Persönlichkeit der Kinderliteratur erinnern. Der Rechtsanwalt und Autor Heinrich Hannover ist, wie erst vergangenen Mittwoch bekannt wurde, am 14. Januar in seiner Heimat Worpswede gestorben. Er wurde 97 Jahre alt. Seine kinderliterarische Stimme war eigen, sein Tonfall besonders warm, vertraut und doch ganz anders als alle anderen. Heinrich Hannover hat seine Geschichten immer zuerst den Kindern erzählt. Bei ihnen holte er sich Ratschläge und Inspiration, bevor er seine Texte für zahlreiche Anthologien niederschrieb. Der Hase Puschelschwanz und das Pferd Hupdiwupp sind fester Bestandteil eines Kanons der Vorlesegeschichten, mit denen Kindern über 5 Jahrzehnte hinweg die Freude an der Literatur vermittelt wurde. Als in den 60er Jahren der Ruf nach einer politisch engagierten Kinderliteratur laut wurde, da präsentierte Heinrich Hannover selbstbewusste Mädchenfiguren mit ausgeprägtem Realitätssinn. Thomas Linden erinnert an Heinrich Hannover und beginnt mit einer Kostprobe aus dem Deutschlandfunk, einem eigenwilligen Umgang Heinrich Hannovers mit der ABC-Lyrik.
Ich bin das schlanke Y, ich bin der Anfang von Yvonne. Sonst braucht man mich so gut wie nie, meist schreibt man I, IE und Ü. Ihr denkt, ich wäre eine Niete? Oh nein, bin schön wie eine Blüte, bin selten wie ein Edelstein und stehe fest auf einem Bein. Ich klinge wie ein heller Ton, ich bin das edle Y.
Juristen sind oftmals gute Erzähler. Die Literaturgeschichte ist gespickt mit großen Autoren, die ihr Handwerk im Gerichtssaal erworben haben. Mit Heinrich Hannover gehörte ausgerechnet einer der bedeutendsten Strafverteidiger der jungen Bundesrepublik zu den ungewöhnlichsten und erfolgreichsten Autoren der Kinderliteratur. Seit 1968 erschienen 18 Kinderbücher, zumeist Anthologien. Seine Biografie war eng mit dem Schicksal Deutschlands und der gesellschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik verbunden. Heinrich Hannover repräsentierte das andere Deutschland, jenes, das über kritischen Geist, Kreativität und ein tief verwurzeltes Gerechtigkeitsempfinden verfügt und sich nicht mit Nationalismus und Gehorsam identifizierte, jenen Eigenschaften, die in die Katastrophe führten. Dabei erhielt sein Leben genau dort seine entscheidende Prägung. Als Einzelkind wurde Heinrich Hannover 1925 im mecklenburgischen Anklam geboren. Schon früh faszinierte ihn das Leben in der Natur. Heinrich Hannover sagte später im Deutschlandfunk,
dass so viele Tiere aus dem Walde in meinen Geschichten vorkommen, das liegt wohl daran, dass ich selber einmal Förster werden wollte.
Dieser Traum sollte sich nicht erfüllen, da seine Qualifikationen für den höheren Forstdienst nach dem Kriege nicht anerkannt wurden, und so entschied er sich für ein Jurastudium. Heinrich Hannover betonte, dass er eine behütete, glückliche Kindheit erlebt habe und von seinen Eltern respektvoll behandelt worden sei. Vielleicht liegt hier schon der Keim für jenes besondere Verständnis verborgen, das ihm erlaubte, mühelos in Kontakt mit Kindern zu treten. Die Erinnerung an das Kind, das er selbst einmal war, spielte dabei eine wichtige Rolle. So sagte er,
also ich werde eigentlich immer dadurch zu Geschichten angeregt, dass ich mit Kindern zusammen bin und plötzlich merke, wie deren Fantasie funktioniert. Das ist ja eine andere Fantasie als die der Erwachsenen. Und dann tauche ich plötzlich so in die Erinnerung an meine eigene Kindheit ein und dann weiß ich wieder, wie Kinder denken, wie für Kinder die Realität sich mit der Fantasie verbindet. Und ja, und dann fallen mir solche Geschichten ein.
Der Vater arbeitete als Chefarzt im städtischen Krankenhaus. Die Mutter war Lehrerin. Beide überzeugte Nationalsozialisten der ersten Stunde. 1945 sahen sie offenbar angesichts der heranrückenden Roten Armee keine Zukunft für sich und schieden gemeinsam aus dem Leben. Zur gleichen Zeit kehrte ihr Sohn mit einer schweren Verletzung als Frontsoldat aus dem Krieg zurück. Der 19-Jährige war sich gewiss, dass er in diesem Leben keine Waffe mehr in die Hand nehmen würde. Heinrich Hannover erlernte den Beruf des Strafverteidigers und praktizierte ihn annähernd 5 Jahrzehnte in Bremen. Gleich seine erste Mandantschaft 1954 konfrontierte ihn mit einem Justizapparat, der von ehemaligen Nazis durchsetzt war. Er wurde zum Kämpfer gegen eine Justiz, die sich mit politischen Urteilen gegen ihre Kritiker zur Wehr setzte. In seinen zweibändigen Erinnerungen, Die Republik vor Gericht 1954 bis 1995, bilanzierte er seine Erfahrungen als Strafverteidiger. Hannover erlangte auch deshalb Berühmtheit, weil seine Mandanten zu jenen Persönlichkeiten gehörten, die den Diskurs im öffentlichen Leben der Bundesrepublik bestimmten. Er verteidigte die Wortführer der Studentenbewegung, darunter Ulrike Meinhof, Astrid Proll, Otto Schily, Daniel Cohn-Bendit und Günter Wallraff. 2006 sagte Heinrich Hannover in einem Interview mit der Berliner Zeitung: »Ich habe so viel Unrecht im Gewande des Rechts erlebt, dass ich meine berufliche Tätigkeit als Anwalt und Strafverteidiger doch recht resigniert beendet habe.« Man darf ihn sich aber nicht als einen resignierten oder gar verbitterten Menschen vorstellen. Heinrich Hannover war ein Familienmensch, Vater von 6 Kindern, ein Mann, der schon in den 50er Jahren die Vaterrolle anders als damals üblich zu interpretieren verstand. Während eines Privatbesuchs entdeckte die Literaturagentin Ruth Liebmann sein Erzähltalent. 1968 erschien ein erster Band mit Geschichten für Kinder, dem dann 17 weitere folgten. Titel wie »Die Birnendiebe vom Bodensee« oder »Die untreue Maulwürfin« enthalten Geschichten, Reime und Wortspiele. »Das Pferd Hupdiwupp« wurde 250.000 Mal verkauft. Der Gerstenberg Verlag legte diese Vorlesegeschichte-Anthologie unter dem Titel »Das freche A« im Jahr 2015 erneut auf. Ebenso erschienen die Geschichten aus dem Zauberwald 2017 unter dem Titel »Wenn die Engel Plätzchen backen«. Auch hier führte er einen stillen Dialog mit der eigenen Kindheit, da ihn die Frage nach der Existenz der Engel als Junge intensiv beschäftigt hatte. Heute belaufen sich die Auflagen von Hannovers Büchern insgesamt auf über 750.000 Exemplare. Neben den Kurzgeschichten entstanden Reime mit Lautspielereien oder ABC-Gedichte. Unnachahmlich zupackend klingen die Anfänge von Hannovers Geschichten. Dafür stand er Ende der 60er Jahre in der Kritik. Aber Hannovers Sprache ist nicht einfach nur salopp, sondern trifft einen Ton, der Kinder als eigenständige Menschen anspricht. Der damals geforderte emanzipatorische Ansatz war in seinen Texten schon verwirklicht. Hannover bewegt sich mit seinen klaren, handlungsstarken Geschichten unmittelbar in der Welt der Kinder. Es gibt immer ein Gegenüber. Die Kinder sprechen mit Tieren oder Engeln derart schnörkellos, dass in ihrem Umgang miteinander ein selbstverständlicher Respekt zum Ausdruck kommt. Ohne Mühe kann man sich vorstellen, dass die Logik und Direktheit des Argumentierens, die mit so viel trockenem Charme praktiziert wird, aus dem sprachlichen Repertoire eines Anwalts stammt. Nach 5 Jahrzehnten hat diese Sprache den Status des Klassikers erworben, verfügt sie doch in ihrer Schlichtheit über einen unverwechselbaren Klang. Man konnte mit Heinrich Hannover einem Erzähler lauschen, der stets mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität stand. Die Kinder hatten starke Stimmen, es durfte geweint werden, dann jedoch fand sich auch wieder ein Ausweg. Denn zur Konzeption dieser Geschichten gehören Konflikte. Und eben weil sie existieren, werden die Geschichten zu einer so nahrhaften Angelegenheit für die Zuhörer. Hannovers Anthologien sind literarische Schätze, gleich den scheinbar altmodischen Hausbüchern. Woran liegt das? Heinrich Hannovers Denken alterte nicht. Die Bücher, die er den Kindern hinterlassen hat, sind voller Humor, Zärtlichkeit und lebenssatter Erfahrung. Und so wird man wohl auch den folgenden Generationen mit seinen Büchern noch das Glück des Geschichtenerzählens bescheren können.
Das sagt Thomas Linden. Er erinnerte an den Kinderbuchautor Heinrich Hannover, der vergangenes Wochenende im Alter von 97 Jahren gestorben ist. Die Kinderbücher Heinrich Hannovers sind ein bisschen verstreut bei verschiedenen Verlagen verfügbar. Das Pferd Hupdiwupp zum Beispiel als Rowohlt-Taschenbuch, Wenn die Engel Plätzchen backen bei Gerstenberg. Aktuelle Kinderbücher beschäftigen sich seit einiger Zeit verstärkt mit psychischen Problemen, seien es Depressionen, Suizidgedanken oder ganz besonders häufig Ängste. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns, die Verunsicherung, die ausbleibenden Kontakte, all dies hat bei vielen Kindern Spuren hinterlassen. Auch Magda Hassan und Raffaela Schöbitz setzen sich in ihrem aktuellen Bilderbuch »Was zählt, bist du?« mit Angstgefühlen auseinander. Jan Drees hat es gelesen.
Den einen machen Zahlen Angst, den anderen hilft das Zählen, um die Angst zu bannen. Tatsächlich gilt Rechnen als wirksame Strategie gegen Panikattacken. Wer danach mit ruhigerem Puls das Bilderbuch »Was zählt, bist du?« anschaut, fühlt sich unweigerlich an diese Antipanik-Selbsthilfe erinnert. In der Geschichte von Magda Hassan und Raffaela Schäbitz geht es um den besänftigenden Zusammenhang zwischen Angst und Zahl. Von der linken Bildseite nähert sich ein wild gepunkteter Gepard einem Kind, das auf der anderen Seite zu fliehen versucht. Die Erzählerin beschreibt das Tier.
»Beinahe hätte ich ihn an meinen Beinen gespürt. Mit jedem Wort, das sie sagte, wuchs meine Nähe zu dem großen Tier. Sie sprach von seinen sanften Bewegungen, seinem glänzenden Fell und schilderte geradezu jeden Punkt darauf. So genau, dass ich den Geparden beinahe zu spüren meinte.«
Dieser Gepard ist eine Metapher für die schwer fassbare Angst des Kindes. Mit jeder Seite nähert sich das Tier mehr und mehr. Zum Glück ist dieses Kind nicht allein. Eine besänftigende Stimme spricht aus dem Hintergrund. Sie versichert, das Kind müsse vor diesem Geparden ganz sicher keine Angst haben.
»Wenn er dann kommt, musst du einfach nur die Punkte zählen. Das besänftigt ihn. Ist die Anzahl ungerade, wird er dich auch nicht fressen.«
Das Kind zählt also Punkte, die sich irgendwann auflösen, vom Fell prasseln und nun das Kind sprenkeln. Es verschmilzt mit dem Tier, das sich hier auf poetische Weise entgrenzt, ganz im Sinne des verführerischen Deterritorialisierungskonzepts der Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari. Also der Auflösung einer Grenze in ein anderes Territorium. Dieses Einswerden mit der Angst, diese Deterritorialisierung des Tieres berührt auf untergründige Weise kindliche Vorstellungswelten. Tierwerden ist ein bekanntes Kinderspiel und Tier geworden geht das zuvor verängstigte Kind zu einer nahegelegenen Pfütze.
Erstaunt erkannte ich mein Gesicht, das glänzende Fell und die Punkte darauf. Dann begann ich zu zählen.
Diese Metamorphose hat Raffaela Schöbitz bunt illustriert. Der pastellene Aquarellhintergrund aus roten, violetten und tiefblauen Farbtönen steht im Kontrast zu einem scharf gezeichneten, in kräftigen Farben gehaltenen Hintergrund. Dort agieren die Figuren, der Gepard und das geschlechtslos gestaltete Kind, das jedes Kind auf dieser Welt sein könnte, mit seinen mandelförmigen Augen, den halblangen schwarzen Haaren und seinen apfelroten Wangen.
Meist ist es das Unbekannte oder das Unfassbare, das uns Angst macht. Oft aber nicht etwa, weil es gefährlich ist, sondern nur, weil wir nichts oder nur zu wenig darüber wissen,
schreibt Magda Hassan, Autorin des Buchs, in ihrem kurzen Nachwort. Reicher wird die Welt, so ihre Botschaft, wenn wir das eigene im anderen sehen, wenn wir zulassen, dass die Grenzen verschwimmen und die Punkte wandern. So kann es passieren, dass ein fremder Gepard ins Kinderzimmer einzieht und Freunde mitbringt. Keine Angst.
Jan Drees besprach das Bilderbuch »Was zählt, bist du?« von Magda Hassan, illustriert von Raffaela Schöbitz. Es ist in der Wiener Edition 5 Haus erschienen, Altersempfehlung ab 5 Jahren. Ein ausführliches Gespräch mit der Illustratorin Raffaela Schöbitz finden Sie übrigens in unserer DLF-Audiothek-App. Der Körper eines Erwachsenen besteht bis zu 60% aus Wasser. Ein Babykörper ist zu 3/4 Wasser. Für Menschen ist Wasser absolut lebensnotwendig, genau wie für Tiere und Pflanzen. Zwar ist die Erde zu 2/3 mit Wasser bedeckt, Trinkwasser wird dennoch vielerorts knapp. Zum einen, weil die Meere Salzwasser enthalten, aber es liegt auch an unserem hohen Wasserverbrauch, an der Erderwärmung und an der Verschmutzung der Meere. Für uns in Mitteleuropa war es lange selbstverständlich, dass Trinkwasser rund um die Uhr in bester Qualität aus der Leitung sprudelt. Mit den heißen Sommern der vergangenen Jahre ist das Bewusstsein dafür, dass Wasser eins der wertvollsten Güter unseres Planeten ist, auch hierzulande gewachsen. Und das schlägt sich in den Verlagsprogrammen nieder. Svenja Kretschmer hat 5 aktuelle Kinderbücher zusammengestellt, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten dem Thema Wasser nähern.
Das großformatige Sachbuch
Anne-Sophie Beaumann, Arnaud Lemaître und Vanessa Robidoux, mein großes Buch vom Wasser,
erklärt auf 9 Doppelseiten sehr anschaulich, was es über Wasser zu wissen gibt. Woher kommt es? Gibt es im All noch anderswo Wasser? Was besteht daraus? Wie kommt es in unsere Leitungen? Und wie können wir alle achtsam mit Wasser umgehen? Wichtige Fragen, auf die die Antworten hier in aller Kürze auf den Punkt gebracht werden.
Alle Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Wasser. Es versorgt unseren Körper mit Nährstoffen und hilft uns, Nahrung aufzuspalten, Abfallstoffe abzutransportieren und die Körpertemperatur zu regulieren. Ohne Wasser kein Leben.
Mithilfe von zahlreichen Klappen, Pop-up-Bildern und anderen spielerischen Elementen wird das komplexe Wissen informativ und vielseitig für Kinder ab 5 Jahren aufbereitet. So erfahren sie etwa, was Gezeiten, Erderwärmung und Wasserkreislauf sind. Wer einen umfassenden Einstieg in das komplexe Verständnis der Ressource Wasser sucht, ist mit diesem Buch bestens beraten. Mein großes Buch vom Wasser entstand in Zusammenarbeit mit vielen Wissenschaftlerinnen und anderen Experten. Und das ist dem Buch auch anzumerken. Es beschäftigt sich sehr ernsthaft und sachlich mit wichtigen Fragen und Problemen unserer Zeit. Dabei bleibt der Ton stets neutral, wird nie zu emotional, sondern bietet konkrete und fundierte Lösungsansätze und Tipps für Ressourcenschonung im Alltag, die nicht nur Haushalte, sondern etwa auch die Landwirtschaft, die Schifffahrt und Fabriken betreffen. In Textilfabriken etwa wird viel Wasser benötigt, das auch gespart werden könnte.
Um Kleidung herzustellen, muss Baumwolle angebaut, der Stoff gefärbt und gewaschen und das fertige Produkt transportiert werden. Das alles verbraucht viel Wasser. Durch den Kauf oder Tausch von Second-Hand-Kleidung kann in der Bekleidungsproduktion Wasser gespart werden. Maricel Marti und Xavier Salomo, Sunakai.
Sunan und Kai sind Schwestern. Sie leben zu einer Zeit auf unserer Erde, in der es kein Leben mehr in den Ozeanen gibt. Die Meere sind zu einer einzigen Müllhalde geworden. Die Menschen sind von der Küste fortgezogen, aber Sunan und Kai leben mitten im Meer auf ihrer Insel aus Müll, die die vorbeifahrenden Händler nach den beiden Sunakai getauft haben.
Unsere Plastikinsel war eine der größten. Die Wellen und Strömungen bewegten sie ein wenig, doch Sunakai blieb stabil. Fast wie eine echte Insel. Während des Sonnenuntergangs saßen Sunan und ich oft draußen und beobachteten das Glitzern des Wassers, bis es dunkel wurde. Meine Schwester kämmte mir dabei sanft die Haare. Es war der einzige Moment des Tages, in dem mir dieser Ort schön vorkam.
Jeden Tag fahren die Schwestern mit dem Floß aufs Meer und tauchen nach Dingen, die sie bei den Händlern gegen Lebensmittel eintauschen können. Eines Tages findet Kai eine goldene Armbanduhr, die sie für mehrere Monate ernähren könnte. Aber Kai hat anderes im Sinn. Sie tauscht die Uhr gegen den letzten, noch lebenden Fisch des Ozeans ein.
Ich hatte Sunan noch nie so wütend erlebt. Was hast du dir dabei gedacht, die Uhr gegen einen Fisch zu tauschen? Hast du denn nichts im Kopf? Aber dieser Fisch war, was ich am meisten wollte, am meisten auf der ganzen Welt. Ich hatte das Gefühl, dass er mir von einem Paradies erzählte, das ich noch nie gesehen hatte.
Ab sofort kümmert sich Kai um den kleinen Fisch. Doch als sie sich wieder auf einen Tauchgang begibt, vergisst Sunan, das Wasser des Fisches zu wechseln, und er stirbt. Was dann passiert, ist ebenso magisch wie herzzerreißend und spannend. Das ohnehin dystopische Szenario erfährt eine schwere Erschütterung, aus der am Ende doch noch Hoffnung erwächst. Vielleicht wird aus einer Dystopie so schlussendlich sogar eine Utopie. In jedem Fall aber ist die Geschichte märchenhaft und auf außergewöhnliche Weise nahezu filmisch erzählt. Bilder kommen ohne Text aus und Texte ohne Bilder. Gemeinsam schaffen die Autorin Maricel Marti und der Illustrator Xavier Salomo eine Geschichte, die tief geht und nachdenklich macht. Xavier Salomo hat Bilder geschaffen, die eine unvorstellbare Zukunft erlebbar machen. Obwohl Sunakai in einem erdachten Szenario spielt, ist dieses erschreckend authentisch. Mit herzerwärmenden Figuren, leuchtenden Bildern und einem Ende, das weniger gelesen als mit allen Sinnen erlebt werden kann, stimmt Sunakai uns gleichzeitig dankbar für unsere Gegenwart und stößt uns an, nach Lösungen für eine bessere Zukunft zu suchen.
Deborah Kempf-Shoemaker und Claire Powell. Ausgeflippte Fische. Wusstest du, dass sie tanzen, blinken, fliegen?
Weniger traurig, aber ebenso fantasievoll geht es in Ausgeflippte Fische zu. Und das, obwohl die Tiere in diesem Buch keine Erfindungen sind. Deborah Kempf-Shoemaker stellt Kindern ab 4 die ungewöhnlichsten Fische vor.
Fische haben Kiemen, Flossen, einen Schwanz. Alle Fische schwimmen. Viele tragen schönen Schuppenglanz. Aber manche sind Elektroschocker. Mancher Fisch, der sticht. Manche Fische singen. Wusstest du das nicht?
Ein gereimter Text führt durch das Bilderbuch. Auf jeder Seite werden dabei neue Fischarten eingeführt, die mit einem Steckbrief, einem Bild und weiteren Anmerkungen genauer vorgestellt werden. Es geht um Fische, die singen, sich schütteln, stechen oder schrumpfen, Fische, die blinken, sich totstellen oder Fische mit durchsichtigem Kopf. Jede Art erhält dabei Punkte für ihren Flippig-Faktor oder die Schauerstufe. Die bunten Illustrationen von Claire Powell zeigen die Fische realitätsnah und verleihen ihnen gleichzeitig einen ganz eigenen Ausdruck. Ihre Fische sind bunt, lebendig, voller Witz und Charakter. In Ausgeflippte Fische gibt es viel zu gucken, zu verstehen und zu lernen. Auf kindgerechte und humorvolle Art wird hier neugierig gemacht auf die Vielfalt unserer Meere und die vielen Geheimnisse, die es dort noch zu lüften gibt. Ein Buch zum Mitmachen, Mitlachen und vor allem zum Staunen.
Angelika Huber-Janisch und Annette Zacharias. Die Pfütze. Die Vielfalt einer verborgenen Welt entdecken.
Um Wasserbewohner geht es auch in diesem Sachbilderbuch für Kinder ab 8. Allerdings leben sie in einem ganz speziellen Gewässer. In Pfützen.
Und in diesen fanden die Forscher innerhalb kürzester Zeit 410 kleine und kleinste Lebewesen, darunter 61 verschiedene Tierarten. Doch wie kommt in diese kleinen Gruben so viel Leben hinein? Ganz einfach mit dem, was eine Pfütze überhaupt erst zu einer Pfütze macht. Wasser. Und das schickt meist der Himmel.
Was im ersten Moment banal klingt, entpuppt sich schnell als ein ebenso spannendes wie relevantes Thema. Denn wer hätte gedacht, dass im Mikrokosmos Pfütze so spannende Lebewesen wie Urzeitkrebse und Bärtierchen leben? Angelika Huber-Janisch erklärt, wie die verschiedenen Pfützenbewohner unter Wasser atmen, welche Tiere sich zum Trinken und für die Nahrungssuche zu Pfützen begeben, welche Pflanzen und Algen in ihnen vorkommen und was mit all dem passiert, wenn die Pfütze im Winter zufriert. Mit ihren naturalistisch zarten Bildern lässt Annette Zacharias uns beinahe wortwörtlich eintauchen in das Leben in einer Pfütze.
Nun sind Pfützen zwar meistens recht klein, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, so manche schlimme Folge der steigenden Temperaturen abzumildern. Gerade in Städten könnten sie sehr nützlich sein. Denn dort, wo sich die Wärme besonders staut, könnten sie durch die Verdunstung ihres Wassers auf kleinem Raum für Kühle sorgen.
Unter dem Motto Pfützen for Future ruft Angelika Huber-Janisch dazu auf, selbst Pfützen anzulegen, um den Tieren und der Natur zu helfen. Pfützen sind nämlich nicht nur hilfreich, um das Klima zu regulieren, durch Pfützen kann Regenwasser auch leichter abfließen, was das Grundwasser befüllt und Hochwasser vermeidet. Eine ganz neue Form, selbst aktiv zu werden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und unsere Wasservorräte zu schützen.
Monika Weizenavicenje, was ist ein Fluss?
Die Enkelin verbringt den Tag gemeinsam mit der Großmutter am Flussufer und fragt: Oma, was ist ein Fluss? Die Großmutter beginnt zu erzählen und findet viele originelle Definitionen für einen Fluss. Ein Fluss sei ein Faden, eine Reise, ein Zuhause, ein geheimnisvoller Ort, ein Treffpunkt. Er sei ein Duft, Energie und Tiefe. Die Großmutter erzählt alles, was ihr zu Flüssen einfällt. Dabei wechseln sich informative Fakten ab mit Erzählungen, die die verschiedenen Atmosphären und sinnlichen Eindrücke eines Flusses beschreiben. Monika Weizenavicenje hat das Buch geschrieben und selbst illustriert. Text und Bild gehen sichtbar Hand in Hand. Malerische Bilder, ungewöhnlicher Bildaufbau und ein gestalterisches Konzept, das wohl durchdacht ist, poetisch und fließend wie der Fluss selbst. Und mit einer Pointe, die die Bedeutung des Wassers für das Leben auf unserem Planeten wunderbar auf den Punkt bringt.
Alles Wasser auf der Welt ist in einem unendlich langen Fluss miteinander verbunden, durch den Wasserkreislauf immer in Bewegung. Unterwegs zwischen Meeren, Seen, Grundwasser, Wolken und allen lebenden Organismen vom Beginn der Zeit bis heute. Dasselbe Wasser fließt durch jeden Baum, jeden Fisch, jedes Insekt, durch jede Ader, durch dich und mich, durch jeden Fluss.
Ein Zitat aus dem Kindersachbuch »Was ist ein Fluss?« von Monika Weizenavicenje, aus dem Schwedischen übersetzt von Cornelia Böse, erschienen im Knesebeck Verlag. Svenja Kretschmer stellte 5 Kinderbücher vor, die um das Thema Wasser kreisen. Ihre Rezension können Sie nachhören unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Jetzt folgt hier im Programm Computer und Kommunikation am Mikrofon der Bücher für junge Leserinnen und Leser war Dina Netz. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Wochenende.